Und dann habe ich gedacht, gut, dann kümmere ich mich um das Tagebuch. Das ist ein Thema. Manchmal sehe ich beim Lesen deiner Zeilen einen Menschen vor mir, der über Schutt, Trümmer und Tote davon stolpert. Hinter sich eine Flammenwand. Er hat niemandem was getan, er hat nur nichts getan. Er hat nur einfach mit funktioniert in dieser Maschinerie.
Herzlich willkommen im Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Wir haben heute einen wundervollen Gast, Roswitha Quadflieg. Sie ist die Tochter des legendären Schauspielers Will Quadflieg, aber noch viel wichtiger, Schriftstellerin, Buchkünstlerin. Und ich mache diesen Podcast nicht alleine, denn gegenüber sitzt Klaus Rathje. Klaus Rathje ist Werbetexter, Autor, Cineast, Nordfriese, Wahlberliner seit mehr als 20 Jahren und seit Jahren frisch verliebt und Rotweinliebhaber. Stimmt das jetzt alles, Klaus?
So in etwa, ja, aber es sind sogar genau 20 Jahre in diesem Jahr, die ich in Berlin. Also ich könnte eigentlich mein Jubiläum feiern. Roswitha Quadflieg hat nämlich mal ihr 10-jähriges Jubiläum, Berlin-Jubiläum gefeiert, fällt mir gerade ein.
Da warst du dabei?
Da war ich dabei, ja. Es war ganz launig. Ich habe sie mal kennengelernt auf diversen Drehbuchseminaren mit Wolfgang Kirchner, wo wir uns ja auch mal kennengelernt haben, aber eben nicht exakt bei dem, wo auch Roswitha war. Daher kennen wir uns alles ein bisschen. Jedenfalls, mir gegenüber sitzt Judith Griedel, die Kinder- und Jugendromane und einen Thriller auch geschrieben hat, Juristin ist und Ex-Bayerin, kann ich inzwischen sagen, oder?
Ja, ich bin seit mehr als 20 Jahren, daher kommt es wohl, ausgewandert, glücklich in Berlin und das ist wirklich ja, zu meiner Heimat geworden.
Wo du auch gleich zwei Kinder in die Welt gesetzt hast. Gut, aber widmen wir uns jetzt Roswitha. Sie hat ein Buch geschrieben, kann man fast gar nicht sagen. Sie hat natürlich ein Buch geschrieben, aber das Buch besteht zu einem Teil aus dem Tagebuch ihres Vaters Will, das er 1945-46 geschrieben hat und das sie kommentiert.
In einem fiktiven Dialog.
Genau.
Das Buch heißt Ich will lieber schweigen. Hören wir mal rein.
Wir fangen mit einem Geschenk an, das hast du ja jetzt schon.
Das ist Tradition bei uns.
Wow. Nachhaltig verpackt in einem Leinenbeutel.
Man beachte.
Und jetzt musst du dazu sprechen, weil wir
jetzt muss ich dazu sprechen, wie hole ich das hier raus? Aha, in einer türkisen Farbe, die ich sehr gerne mache, wie ihr wisst. 12 Radierungen von Otto Beckmann, aha. Kalender.
Otto Beckmann ist ein Künstler aus Hamburg, der Lithografien macht. Und jedes Jahr gibt er einen Kalender mit kleinen Lithografien heraus. Das sind also echte Kunstwerke.
Das ist
also
kein... Papier Radierungen gedruckt oder was?
Ja, das ist
ja
echte,
Halleluja, das ist ja hier Auflage 90. Die hat mir die 21 kreiert.
Da du ja aus dem Kunstfach kommst ursprünglich, dachten wir, ein kunstvolles Geschenk wäre angebracht. Weil bevor du geschrieben hast, hattest du ja einen kleinen das Kunstverlag.
Ja, genau. 30 Jahre lang habe ich an der Presse gestanden.
Ein Verlag, die Ramin-Presse?
Ja.
1973 gegründet und er hat die großen Werke der Weltliteratur gedruckt.
Ja, ich habe das, also Ramin Presse war ich.
Das heißt, du hast gestaltet, konzipiert und gedruckt.
Und gedruckt, nur den Einband hat ein Buchbinder gemacht. Oh, sogar noch Süßigkeiten. Ostereier, ja. Wie schön.
Nein, das sind Tannenzapfen.
Entschuldigung, okay, alles
der,
klar.
Der Berliner Pralinenmanufaktur Savade.
Ihr seid ja.
Die kann man an den Weihnachtsbaum hängen, so zum Beispiel.
Oder woanders hin, wenn man keinen hat.
Oder wenn man keinen hat, dann hängt man die, legt man die auf die Teller.
Dankeschön, sehr lieb von euch.
Gut, das nur als kleiner Schlenker in deine Vergangenheit.
Ja, mein erstes Leben.
Weil wir wollen uns heute natürlich um dein neuestes Buch...
Aber vielleicht kommen wir da nochmal zurück.
Das können wir ja gerne tun, aber wir würden jetzt erstmal mit dem Buch starten. Ich will lieber schweigen. Das ist ein Buch, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, dass du mit deinem Vater zusammengeschrieben hast, aber das stimmt natürlich nicht, obwohl es eine Art Dialog dennoch ist. Denn du hast ein Tagebuch deines Vaters gefunden aus den Jahren 1945-46 und hast es teilweise in dem Buch abgedruckt und teilweise...
Komplett. Das Tagebuch ist komplett
ausgekauft. Das ist wirklich komplett. Okay, ja. Das war meine Frage. Jedenfalls hast du es dann kommentiert. Teilweise die Sachen, die geschildert werden, ein bisschen zusammengefasst, eingeordnet, aber aus der Sicht der Tochter, aus heutiger Zeit im Grunde nochmal besprochen, wenn man so will. Und da würde ich gerne jetzt ein bisschen, wie das zustande gekommen ist. Die Judith da auch eine Frage
haben. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich stelle es mir so vor wie ein Dachbodenfund, wie du das Tagebuch gefunden hast. Es war, glaube ich, dann nicht ganz so.
Ein was?
Ein Dachbodenfund. Doch, also in
ein Kellerfund.
Ein Kellerfund.
Ein Kellerfund. Wie das so ist mit so Nachlässen. Ja, meine Mutter ist gestorben und hatte im Keller so diese Kiste, die ominöse Kiste, die es in jedem Nachlass gibt. Und da stand drauf Briefe und Kurioses. Und ich hab die einmal kurz aufgemacht und gesehen, aha, Briefe, gebündelte Schrift meines Vaters, Berliner Adressen. Okay, dachte ich, sowas wirft man nicht weg, das habe ich mitgenommen.
Du hast gleich erkannt auch, dass es die Schrift deines Vaters ist?
Ja, klar, die kannte ich ja. Und dann ist die mitgewandert in meine kleine Hamburger Wohnung zunächst. Ich hatte da mein Atelier schon aufgelöst, hatte eine kleine Wohnung in Hamburg. Und dann bin ich immer gependelt zwischen Hamburg und Freiburg. Und dann bekam irgendwann Berlin 2012 eine Wohnung in Berlin. Und dann ist diese Kiste mit nach Berlin gezogen. Und dann stand sie im Keller, auch mal wieder im Keller. Und dann kam das Jahr 2020, Corona. So alles ging so ein bisschen langsamer und die Arbeit setzte auch so ein bisschen aus. Und da habe ich mit dem Jean-Claude Kuhner, diesem Radioregisseur und Autor, zusammengehockt und wir haben so überlegt, was gibt es irgendwie Berliner Themen, die wir machen können. Und fiel mir das irgendwie ein. Ich habe da so eine Kiste, wo lauter Briefe mit Berliner Adressen sind. Und dann hat er gesagt, hol doch mal rauf.
Und du hattest vorher nie so richtig direkt reingeschaut?
Nein, ich habe nur gesehen, das sind Briefe meines Vaters an meine Mutter. Das habe ich ja gesehen. Erst ihr Mädchenname und dann nachher. Mhm. Also die Briefe sind geschrieben von 1934 bis 1945.
Und die waren auch noch so erhalten?
Also die waren erhalten, seltsamerweise.
Mit Tinte geschrieben?
Mit Tinte geschrieben.
Nie nass geworden.
Offensichtlich haben die alles, und das ist das große Rätsel für mich, weil sie ist ja... Also die haben sich auf Capri kennengelernt, sie war 15, er war 17 und dann fing dieser Briefwechsel an, als er wieder zurück und sie dann irgendwann wieder nach Schweden. Sie hat dann ein Abitur gemacht, es hat ja gedauert, sie ist erst 38 nach Berlin gekommen dann.
Aber das Tagebuch lag zwischen den Briefen.
Das habe ich erst später entdeckt.
Aber es war auch in der Kiste,
das nur weiter unten. Das war in der Kiste mit lauter Kram, da waren noch Fotos und eben Briefe und Kurioses, also Eintrittskarten, wie heißt das, Autogrammkarten von ihm, Veranstaltungsdings, ihr Ausweis für ein Museum in Rom, wo sie, also alles, was sie so gesammelt hat.
Ja,
okay. Also deshalb Kurioses. Mhm. Und dann eben diese unendlichen Briefstapel und wir haben dann gedacht, wir gucken uns das an, also Jean-Claude und ich, und wir finden, wir können daraus ein Feature machen, so. Und dann haben wir aber mehr und mehr festgestellt, dass es eben nur seine Briefe sind. Und das fehlt die zweite Stimme für ein, das war dann kein Feature, sondern es war eben nichts für Jean-Claude nicht brauchbar. Und er hat sich, also wir haben uns eine wahnsinnige Mühe gemacht, wir haben die 476 Briefe gesichtet, die sind zum Teil 8 Seiten lang. Das war schon etwas ermüdend. Ich habe ihm dann die Briefe gegeben, 45 also von 40 bis 45, weil die sozusagen zeitgeschichtlich die interessantesten waren und nicht nur Liebesgeflüster. Aber trotzdem, ich habe nachher noch 6 Briefe, Entwürfe von ihr gefunden, wo sie dann eben die Entwürfe sich aufgehoben hat und die waren da auch drin an ihn, aber das war natürlich zu wenig. Also und dann noch das Tagebuch. Und dann habe ich gesagt, okay, Jean-Claude, wir haben uns dann, wir sind da auch, das war doch Kulturstadt neu, wir sind auch gefördert worden. Wir wollten da wirklich was draus machen, das war dann nichts. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kümmere ich mich um das Tagebuch, das ist ein Thema.
Neustadt Kultur, die Förderung. Die
genau, was habe ich gesagt? Irgendwas
Kulturstadt anderes. Neu, aber es Kulturstadt, ist auch schön.
Genau, irgendwie es ist klingt irgendwie so komisch.
Kreative,
ja, eine Neuschöpfung. Wäre doch auch mal nicht schlecht, ne? Können wir auch nochmal. Ja, gut. Also,
so hattest du ein bisschen bezahlte Zeit.
Ja, denn das hat lange gedauert. Wir haben das alles, also wir haben das alles wunderschön richtig erfasst, mit Themen zugeordnet, mit Buchstaben, mit teilweise transkribiert, und Stellen, die uns wichtig vorkamen, also für Politik oder für Theater. Und da haben wir so eine Excel-Liste erstellt und ja, das hat uns, ich weiß nicht, so 3-4 Monate beschäftigt.
Das Tagebuch deckt die Jahre 45 bis 46
ab? 45, 46.
Okay, und das kam aber eigentlich erst später dazu, wenn man...
Dazu, ich wusste das, ich habe das irgendwie gesehen, aber ich dachte, das ist jetzt wieder was ganz anderes, das würde jetzt wieder nicht für ein Feature passen. Es ist eben auch, das ist ja auch was anderes, es ist ja geschrieben, weil sie, muss man jetzt dazu sagen, also sie ist 38, muss man kurz erzählen, 38 nach Berlin gekommen, hat Medizin studiert, 40 haben die geheiratet, sie ist Deutsche geworden, in einem Land, wo Hitler tobte, also ich verstehe die beiden immer weniger, muss ich sagen, und sind zwei Kinder geboren und 45 stehen die Russen vor Berlin und sie überlegen sich auf Zeit zu trennen. Ihr gelingt es eben mit diesen weißen Bussen des Bernadotte, also der Vizepräsident des Schwedischen Roten Kreuzes, zu flüchten. Es war, also das ist ein Krimi für sich, den ich jetzt noch, nachdem das Buch längst fertig war, zu Ende erforscht habe, wieso das eigentlich möglich war, dass sie rausgekommen ist, weil sie war Deutsche und es waren deutsche Kinder, dass sie die über die Grenze gelassen haben. Naja, und dann fängt er in dem Moment, wo sie weg ist, an zu schreiben, dieses Tagebuch.
Wann kam aber für dich der Gedanke jetzt daraus, eben selbst ein Buch zu machen?
Ja, als ich in dem Moment, wo wir, also ich habe mich ja nun sehr damit beschäftigt, mit diesem Mann, durch diese Briefe, sag ich mal, dieses, was hat sich da abgespielt, ich bin da so ein bisschen in deren Geschichte eingestiegen und dann finde ich dieses Tagebuch und denke, ja, das ist ein Thema, das ist aber kein Feature, das ist ein Buch.
Ja.
Und okay. Dann habe ich mich da an die Arbeit gemacht.
Wollen wir einmal in das Buch reinlesen sozusagen?
Ja, dann machen wir doch.
Können wir ein besser einen Eindruck vermitteln. Wir starten mit dem 19. März 1945 und die Machert hat mir ja kurz geschildert, du setzt also die echten Tagebuchauszüge deines Vaters deinen Texten gegenüber, wo du quasi dich damit beschäftigst. Deswegen würde ich jetzt mal den Tagebucheintrag von deinem Vater lesen und du schließt dann an mit deinem Kommentar im Buch. Also, 19. März 1945. Heute will ich den Versuch machen, ein Tagebuch zu beginnen. Göttingen, 19. März 1945. Mitten im chaotischen Treiben der deutschen Flüchtlingsvölkerwanderung beginne ich nun in Nordhausen aufzuzeichnen, was mir so durch den Kopf geht. Da alles, aber auch alles überfüllt ist und heute kein Zug mehr weitergeht, verbringe ich die Nacht in einem Raum der NSV. Mitten zwischen Flüchtlingen, die in langen Reihen auf der Erde und auf Stühlen schlafen. Ob ich morgen Dessau erreiche zu einer noch passenden Zeit, um die Vortragsstunde zu halten, ist sehr fraglich. Ich glaube, nun sind auch diese Einsätze bald unmöglich. Meine Gedanken gehen oft und oft zu Benita und den Kindern in Lübeck. Wann kommen sie nach Schweden, da die Zeit doch so drängt? Wie sind wir alle wunderlich getrennt? Und doch ist die ruhige Hoffnung in meinem Herzen, dass wir alles überstehen und uns wiedersehen werden. In ganz wenigen Tagen geht dieser Krieg zu Ende. Das fühle ich stark. Was dann kommt, ist gar nicht zu ermessen. Ich bin langsam sehr müde. Ich habe zu wenig Ruhe und Schlaf gehabt. Die Goethe-Stunde vor dem Ensemble des Göttinger Theaters war für mich eine große Freude. Und der Aufenthalt bei der Familie Ernst sehr sympathisch. Das Leid all der armen, übermüdeten Kinder geht mir besonders zu Herzen. Wie wird dieses Volk geprüft? Ich will mich auf einen zugedeckten Billardtisch legen und versuchen, da etwas zu schlafen. 19. März 45, 23 Uhr.
Der 19. März 45 ist ein Montag. Da das Göttinger Theater bereits seit September 44 wegen Verschärfung der Kriegslage geschlossen ist, muss die Goethe-Rezitation am Vorabend in einem anderen Rahmen stattgefunden haben. Vielleicht bei der erwähnten Familie Ernst? Unmöglich, etwas über sie herauszufinden und vielleicht auch nicht so wichtig? Das wird bei jedem Tag, bei jeder Eintragung abzuwägen sein, was dazu herauszufinden Sinn macht, um das Gesamtbild dieser Zeit deutlicher werden zu lassen. diesen winzigen Ausschnitt großer Weltgeschichte, durch den du dich bewegst und den du hier festgehalten hast. Manchmal werde ich auf kleinen Nebenstrecken das Gesamtbild umkreisen. In Nordhausen, auf dem Weg nach Dessau, füllst du die ersten 7 Seiten deines Tagebuchs. Nordhausen, eine kleine Stadt in Thüringen. Auch hier wurden während der Novemberpogrome 1938 Wohnungen und Geschäfte zerstört, die Synagoge in Brand gesetzt, die jüdische Bevölkerung geflüchtet oder deportiert. Ich lerne, dass in den bereits bestehenden Stollen in der Nähe von Nordhausen 1943 die Mittelwerk GmbH mit der unterirdischen Rüstungsfertigung begann, wofür das Konzentrationslager Dora Mittelbau eingerichtet wurde. Zunächst als Außenstelle des KZ Buchenwald. Als du Nordhausen streifst, schuften hier tausende Häftlinge unter Tage für den Bau sogenannter Vergeltungswaffen. Ungezählte überleben die Strapazen nicht. Fast genau 14 Tage nach deinem kurzen Aufenthalt in der Stadt, am 3. und 4. April, zerstören britische Bomber Nordhausen zu mehr als 70%. Noch im März hatte die SS mit der Räumung des KZs begonnen. Tausende zu Skeletten abgemagerte Menschen werden in Richtung Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Ravensbrück, sogar bis in die Lübecker Bucht getrieben. Nicht wenige bleiben erschöpft am Wegesrand liegen oder sterben während Transporten in Viehwaggons. Einige hundert nicht mehr marschfähige Kranke lässt die SS im Lager Dora zurück. Am 11. April werden sie von den Amerikanern befreit. Du bekommst von dem KZ und den Todesmärschen nichts mit. Zwar ist deine Zugverbindung unterbrochen und du musst für eine Nacht hier bleiben, aber wenn die britischen Bomber die Stadt angreifen, bist du längst mit Goethe im Gepäck abgereist. Manchmal sehe ich beim Lesen deiner Zeilen einen Menschen vor mir, der über Schutt, Trümmer und Tote davon stolpert. Hinter sich eine Flammenwand. Einer, der immer davonkommt.
Da sieht man eben schön, wie das Buch funktioniert. Ich finde auch, dass durch deine Texte die Figur deines Vaters noch mal lebendiger wird. Das bekommt, finde ich, fast so was Romanhaftes dann eben, weil es einen schön in, ja, quasi die Handlung reinzieht, obwohl es ja das echte Leben dann ist. Also Handlung stimmt natürlich nicht ganz, aber es wird sehr lebendig dadurch. Und es schimmert ja auch das problematische Verhältnis natürlich ständig durch. Du haderst ja mit deinem Vater, das thematisierst du ja auch in dem Buch. Wie war das für dich, dich an ihm so abzuarbeiten?
Ja, es war irgendwie fast abstrakt. Es war irgendwie ein junger Mann in der Zeit, in diesem Job, so eine Biografie, also einerseits eine ganz normale Biografie und andererseits eine, also was die Zeit betrifft, da sind ja viele junge Männer durch die Zeit gegangen, aber insofern speziell, er war nicht Soldat, er war zurückgestellt, weil er Schauspieler war, er war aber nicht auf der Liste der Gottbegnadeten, merkwürdigerweise, er ist immer irgendwie so durchgekommen. Und erlebt das durch, natürlich auf eine sehr spezielle Weise, er ist vom Oberkommando des Heeres geschickt, in Lazaretten und beziehungsweise vor dem Krieg natürlich in Kasernen und nach dem Krieg nicht mehr vom Oberkommando des Heeres, aber wer weiß von wem, in Lazaretten zu sprechen. Immer Goethe, Hölderlin, immer. Also dasselbe Programm, egal ob vor oder nach dem Krieg, das ist sehr erschreckend, dass sich da eigentlich gar nichts ändert. Vor dem Krieg sollten die jungen Leute da aufgerüstet werden, um damit als deutsche Geistesträger und die Guten in den Krieg zu ziehen. Also das war ja so eine Art von Selbstbeurteilung, dass die Deutschen die Richtigen sind und die das Recht haben, andere Völker zu überfallen. Und ich habe dann eben im Lauf der Zeit, ich wusste ja gar nicht, was da drin steht, ich habe das dann einmal gelesen und dann so langsam habe ich das auch erst kapiert, was da eigentlich steht, weil man, als ich studiert habe, wann habe ich denn studiert? 69 bis 74, da war für mich klar, also da war ja die ganzen Studenten, also die Proteste gegen also die 68er kamen hoch, also an den Unis, an der Hochschule war natürlich alles nur politisch. Und die alten Nazis und sag mal den alten Bescheid abends beim Abendbrottisch. Und ich habe gedacht, ja prima, meine Eltern waren keine Nazis und mein Alter sitzt auch nicht am Abendbrottisch, der ist einfach nicht da. Also insofern passte das alles nicht zusammen. Und dann stößt man eben auf so Sätze wie, ja, jetzt als der Krieg anfängt, sind die Polen überfallen und ich hoffe doch, dass Frankreich und England nicht wegen der Polen ganz Europa in Brand setzt. In 10 Tagen sind die erledigt, hoffentlich, Ausrufezeichen. Okay. Ja. Und dann kriegt man natürlich doch einen leisen Schrecken.
Gut, das bedeutet, du hast quasi 1:1 seine Ansichten nachlesen können. Und das, ja, das macht ja was mit einem, logischerweise.
Ja, weil das natürlich, ich habe meinem Verleger gesagt, ich hole den nicht vom Sockel, das ist nicht meine, das finde ich peinlich. Der hat mir nichts getan, er hat niemandem was getan, er hat nur nichts getan. Er hat nur einfach mit funktioniert in dieser Maschinerie, aber er hat was soll das? Ich komme da als Tochter daher und muss den jetzt irgendwie klein hacken. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte ihn aber auch nicht weiter vergolden. Davon haben wir genug Bücher über ihn.
Genau, weil wir müssen vielleicht nochmal die Bedeutung ein bisschen klären. Er war halt einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Zeit. Eben auch in der Nazi-Zeit, aber danach ja auch nochmal. Aber es ist auf dem Level wie Heinrich George in der Zeit,
kann ja man sagen. Oder der wie hieß er noch, Horst Kasper, der ist ja dann früh gestorben. Die beiden waren ja so Rivalen hier am Schiller-Theater in Berlin.
Deswegen hattest du auch vorhin die Liste der Gottbegnadeten erwähnt, wo ja dein Vater nicht drauf stand, aber andere seines Kalibers eben schon. Also es waren sozusagen die Danke. Künstler, die von allen Kriegsdiensten ausgenommen waren, weil sie eben so wichtig waren für die
Kultur. Ja, die Kultur sollte ja irgendwie immer erhalten bleiben. Und ich meine, wir springen mal kurz in die heutige Zeit. Die ja. AfD zitiert Hannah Arendt und so weiter. Also man tut ja. sich, man ummäntelt sich mit den schönen Sätzen und dem Geistesgut berühmter Leute und dahinter verbergen sich die Verbrecher. Also das ist schon sehr erschreckend, finde ich. Also dieses, ich meine, das war ja auch eben in diesem, wie wird dies Volk geprüft, ne? Schreibt genau. er da. Also das Nachdenken, warum das Ganze jetzt so ist, findet ja nicht statt. Er läuft durch ein immer zerstörteres Land und findet das natürlich furchtbar und die armen Menschen und so, aber warum das so ist, also der Rückschluss wird nicht gemacht. Und auch nicht nach Kriegsende. Das ist eben weiter seine Haltung und das ist schon irgendwie tragisch.
Ja. Ja. Du hast erwähnt, du hast in den 68ern bis Mitte der 70er studiert in der Zeit. Da haben ja dann viele dieser Menschen zum ersten Mal mit der Nazi-Generation überhaupt gesprochen oder haben das Gespräch gesucht. Hast du das auch gemacht mit deinem Vater?
Nee, der war ja weg. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 13 war. Das heißt, also Anfang der, also 63, 64 und dann war der war nicht,
der war nicht zu kriegen.
Nee, der war nicht zu kriegen.
Weil er auch Karriere weiter gemacht hat, wirklich auch unterwegs war.
Natürlich, der war also immer weg, der war irgendwo, ich habe keine Ahnung. Deshalb habe ich das auch geschrieben, wenn Leute mich fragen, wann nach meinem Vater so, wann war der wo, was dann sage ich, ich bin keine Quadflick-Spezialistin, ich bin nur die Tochter. Ne? Ja. Also das ist irgendwie, das ist so ein Missverständnis von außen geguckt, dass man als Tochter irgendwie ständig mit so einem Vater zu tun hat, der so berühmt war. Das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe ja auch einen anderen Job gemacht. Mein Bruder Christian ist Schauspieler geworden.
Der
berühmte Landarzt.
Das war nicht das Einzige, was er gemacht hat, aber das hat ihn natürlich beim breiten Publikum bekannt
gemacht. Ja, das war seine Rolle, die er dummerweise, seine Lebensversicherung, die er irgendwann gekündigt hat. Naja gut, weiß ich nicht. Aber der war irgendwie nicht vorhanden. Wir haben dann in den 90, also einmal durch den Tod meines jüngsten, also mir am nächsten im Alter, ich rede hier, Stuss. Also der Bruder, der anderthalb Jahre älter war als ich, als der gestorben ist, mit dem Fahrradverunglück mit 33 Jahren, da hatten wir natürlich alle mal kurz wieder gemerkt, dass wir eine Familie sind. Deshalb habe ich, das war mein erstes Buch.
Der Tod meines Bruders, 1985 erschienen, für dich der Einstieg in die Schriftstellerei im Prinzip.
Ja, und das ist sehr lustig, weil das ist mir jetzt eigentlich erst klar geworden. Das war das erste Buch, dies ist im Moment das letzte. Das sind 20 Bücher in 40 Jahren. Und jetzt habe ich also mit dem Bruder angefangen, jetzt höre ich mit dem Vater auf, weiß ich nicht, jedenfalls im
dazwischen
Moment.
Dazwischen kam auch das Sterben deiner Mutter.
Dazwischen kam das Buch. Sterben meiner Mutter. Ja, das, da ging es aber mehr um sie, nicht so um Familie. Ne? Und da habe ich eigentlich beobachtet, dieses Phänomen, dass wenn jemand stirbt, plötzlich alle denken, oh Gott, jetzt ist das einer von uns, wieso denn jetzt, wir haben irgendwie was miteinander zu tun. Wir waren sehr, also meine Schwester in Holland und Christian lebte damals in München und mein Vater war, wie gesagt, ich habe den da zum ersten Mal angerufen.
Absurd, dass ein tragischer Todesfall dann die Familie zusammenbringt.
Ja. Auch nur für einen Moment. Und das war ja auf
dem danach wieder auseinandergehen.
Ja, der war ja auf dem Bauernhof, der war Busfahrer auf dem Bauhof. Und für die Kinder, die immer zur Schule gefahren wurden, da war er zuletzt tätig eben. Und was wollte ich jetzt sagen?
Wir können einen kurzen Schwenk über deinen Bruder machen. Es ging um die Familienzusammenführung letztendlich und wie dein Vater sich dazu verhalten hat.
Ja, ich habe jetzt den Faden verloren, aber da habe ich ihn zum ersten Mal angerufen, als dieser Anruf kam, dass der mit dem Fahrrad verunglückt ist. Mhm. Und das war so eine Überschreiten der Grenze, die da war.
Achso, hast du deinem Vater die Todesnachricht?
Ich habe meinen Vater angerufen. Dann war eben erst seine Frau am Telefon und dann bellte da ein Hund und so weiter und dann habe ich ihm das gesagt. Beziehungsweise das war noch, da lag er ja noch auf der Intensivstation, da hat er eine Nacht, anderthalb Tage gelegen. Jedenfalls war der mit dem Hubschrauber abgeholt worden. So. Und das ist ganz, und da ging es natürlich eigentlich um die subjektive Wahrnehmung einer Familie. So habe ich das genannt. Wahrnehmung ist immer subjektiv, das ist natürlich Quatsch, aber trotzdem war das so, ich musste das darunter schreiben, dass jeder wusste, hey, das ist meine Sicht. Mhm. Weil natürlich, also meine Schwester schrieb mir dann, es war interessant, deine Familie kennenzulernen, ich hatte eine andere.
Oh nein.
Meine Schwester ist 9 Jahre älter, das ist klar, die kennt meine Eltern
die kennt
in einem
die anders.
Ganz anderen Zusammenhang.
Das ist seltsam, das ist bei mir und meiner Schwester auch so, wir sind auch 9 Jahre und wir haben andere Eltern.
Ja, ja. Klar.
Die haben sich anders verhalten zu den jeweiligen Kindern.
Ja, ich finde das so faszinierend.
Ja, die Umstände waren anders. Ne? Ja. Sie ist im Krieg geboren und die Flucht damit gemacht und dann wieder zurück und alles. Und diese Eltern und ich bin im Wohlstand geboren in Zürich und da war immer alles da. Und die waren auch irgendwie, es war ja eine heile Familie, obwohl in der Familie wurde nicht gestritten. Mein Vater war ständig irgendwo unterwegs mit anderen Frauen, das wusste meine Mutter auch, aber trotzdem, wenn er zu Hause war, war Ruhe. Also die haben da nicht Krawallo gemacht. Und insofern jetzt dieses Buch beschäftigt sich mit dem Vater in einer Zeit und es ist auch ein Geschichtsbuch für mich. Es geht weniger um Familie. Natürlich, das war der richtige Verleger, der mir gesagt hat, du musst das persönlich schreiben.
Ja, das funktioniert auch. Und genau, man lernt was über Geschichte, aber aus einer ganz speziellen Perspektive und man lernt auch etwas darüber, wie eben die folgenden Generationen sich damit auseinandersetzt. Und das macht es auch für alle Menschen lesenswert.
Ja, das war ein wahnsinniger Schritt. Also dieses Buch hat sehr viele Fassungen gehabt, wie ich damit umgehe. Ich habe dann erst immer sowieso Wikipedia-Einträge so gemacht zu den einzelnen Städten, Fakten, Daten, Leuten. Und dann hat mein Verleger gesagt, nee, du musst dazu eine Haltung beziehen, sonst interessiert uns das alles nicht. Und das war sehr hilfreich. Und da, so langsam, ich habe am Anfang ihn auch nicht angesprochen. Da habe ich das nach
das
von außen
ich sagen,
geschildert.
Das finde ich sehr bemerkenswert, dass in deinem Part praktisch, dass du ihn als du ansprichst.
Ja, also, das ist plötzlich gekommen. Also ich dachte, ich habe jetzt dieses Tagebuch in der Hand, jetzt spreche ich mit ihm, jetzt muss ich mal gucken, was
hier. Deswegen ist es wie ein Dialog, obwohl dieser natürlich zeitversetzt stattfindet. Mhm. Aber es funktioniert eben. Und also, wie gesagt, ich finde, man hat das Gefühl, man steckt dann doch in einem Roman oder man hat das Gefühl, einen Roman zu lesen ein bisschen.
Ja, das ist aber interessant, dass du das sagst, weil er ist für mich auch zu einer Romanfigur geworden.
Ja,
also dieser Vater ist ja abstrakt. Ich meine, ich habe den als Kind geliebt, ne? Aber später war der weg.
Obwohl ihr dann Zeit miteinander hättet verbringen können nach dem Krieg, ist das nicht passiert.
Ist das nicht passiert. Ach so, und das wollte ich vorhin sagen, mit der kurz durch den Tod meines Bruders, dieses Zusammenkommen, dann saßen wir da alle auf dem Bauernhof und der Bauer sagte dann, ja, jetzt trefft euch doch jedes Jahr hier. Und da habe ich gedacht, du hast keine Ahnung, Junge, was in dieser...
Wobei das eine schöne Idee
gewesen wäre. Jeder kommt dann wieder zusammen und so. Es hat natürlich nicht stattgefunden. Und und dann in den später nochmal, in den 90er Jahren, haben wir so ein bisschen Kontakt gehabt. Da hat er wieder in Hamburg gespielt und geprobt.
Wo du dann gelebt hast auch.
Ja, genau, das findet alles noch in Hamburg statt. Und dann hat er mich angerufen und gesagt, willst du mal kommen, ich zum Essen. Und ich wohnte am Stadtrand, ich habe meine Maschine die Farbe angesprüht und habe gedacht, passt mir jetzt eigentlich gar nicht, aber ist doch nett, wenn mein Vater mal mit mir essen gehen will. Ja gut, dann sind wir zusammen essen gegangen, hat seinen Rotwein getrunken und war müde und ist dann schlafen gegangen. Und ich bin dann wieder nach Hause gefahren mit meinem, also Stadtrand, Schenefeld da, 20 Minuten, eine halbe Stunde.
Nicht so die väterliche Wärme, die du dir vielleicht erhofft hast in dem Moment.
Ja, es war schon so ein bisschen so eine Geste, dass er überhaupt die Idee hatte, fand ich schon irgendwie nett. Mhm. Weil vor allen Dingen, ich kannte ihn alleine. Die anderen kannten ihn immer nur zusammen mit Margarete, mit seiner zweiten Frau. Ja. Und die hatte irgendwie so eine Art Konkurrenzgebaren mir gegenüber und dadurch wusste sie auch nichts davon und dadurch wurde ich sozusagen, habe ich meinen Vater alleine getroffen. Das habe ich natürlich sehr genossen, weil ich hatte keinen Bock auf die Frau.
Aber genossen, sagst du, also ihr hattet schon dann
ja, es war, Verhältnis? Ja, es war schon irgendwie so ein, ja gut, der denkt mal daran, dass es dich gibt, so. Und weil während des Studiums hat er dann irgendwie gemeint, ach, da ist immer noch jemand, der Geld haben will. Nö, will ich jetzt nicht. Und dann hat meine Mutter mir das erstmal bezahlt und dann wurde das nachher irgendwie über einen Rechtsanwalt geregelt.
Tatsächlich, aber er muss doch sehr vermögend gewesen
sein. Du, ja, ich habe keine Ahnung. Er hat uns ja auch enterbt. Ich weiß nichts über sein Vermögen oder Nicht-Vermögen. Er hat natürlich auf sehr großem Fuß gelebt. Ja, Margarete fuhr zum Zahnarzt nach Wien. Das musste alles bezahlt werden.
Klar, er wird das. Er wird
und die lebten ja dann da mit Pferd und Hausmeister oder auch ein, wie ich jetzt von meiner Nichte gehört habe, auch ein Mädchen, das sich um die Pferde kümmerte offensichtlich, was eine Enkelin dann natürlich sehr neidisch gemacht hat, dass er sowas da hat und die um seine Enkel kümmert er sich nicht.
Das ist
ja, aber so, ich meine, das ist kein, der war so, das war dieses Strickmuster, der war auf dem anderen Dampfer unterwegs.
Also ein bisschen arrogant, narzisstisch?
Natürlich, totaler Narzisst. Das ist klar, das ist mir natürlich. Und deshalb habe ich ja nachher auch, ich habe mich von ihm getrennt, wirklich. Nach drei Klopsen, die er mir geliefert hat, habe ich gesagt, nee, du, ich will das nicht mehr. Ich will nicht so behandelt werden.
Ja.
Und ich bin nicht dein Kindermädchen, du wirst dich nicht ändern. Also ich kann da nichts anderes erwarten. Also lassen wir das. Ich will nicht wieder verletzt werden. Und ich möchte auch nicht, dass du einem anderen Menschen gehört, dich so benimmst. Also
es bleibt dann nichts anderes übrig, irgendwann als sich so abzugrenzen.
Ja. Also ja, und das war auch irgendwie okay, weil ich wusste, da kommt wieder sowas.
Er hat es akzeptiert?
Er war, wenn ich jetzt so aus dem Nähkästchen plaudere, seine letzte Freundin, die er noch hatte, die auch immer noch lebt, die ich ganz gut kenne, zu der hat er dann gesagt, das sei aber doch sehr traurig. Und das hat er zu mir am Telefon auch gesagt. Ich sage, ja, aber wenn du jemand aus dem Fenster schmeißt, dann ist er nicht mehr da. Das musst du dir vorher überlegen. Also, sorry.
Ja.
Das war hart, auch für mich natürlich, aber ich wollte nicht wieder so, das will ich jetzt hier nicht, wir reden über Literatur und nicht über meinen Vater und mich. Komischerweise geht dieses Buch jetzt über sein Tagebuch, aber ich meine, was mich dazu gebracht hat, war natürlich nicht mal eben aus der Tasche gegriffen, sondern das waren schon Gründe für mich, das so zu handeln.
Und nochmal, wir reden ja über Literatur. Was hat dich, also du hast ja 73 die Presse gegründet, diesen Verlag, und dann seit 1985 mit dem ersten Buch, Der Tod meines Bruders, warst du ausschließlich Schriftstellerin?
Nein, ich habe das 17 Jahre parallel gemacht.
Ah, okay.
2003, die Raminpresse 73 bis 2003, 30 Jahre, dann habe ich, man kann sich ja selber inszenieren, habe ich dann Schluss gemacht, ich konnte auch nicht mehr. Und das letzte Buch war wirklich super, das war das unveröffentlichte Tagebuch von Samuel Beckett, das Hamburg-Kapitel, und das war mega. Also das die Rechte dafür zu bekommen, das war eine lange Geschichte für sich. Darüber habe ich auch noch ein Buch geschrieben, Beckett Was Here. Das habe ich dann so als Volksausgabe dann nochmal bei mir, waren 150 Exemplare. Es waren ja immer mit meinen Grafiken. Und die waren dann weg. Und dann habe ich 2006 zum 100. Geburtstag von Beckett ein Riesenfestival in Hamburg organisiert. Und dazu habe ich dann gedacht, was ist eigentlich meine Legitimation? Da muss ich auch nochmal ein Buch dazu schreiben. Und dann habe ich das Buch Beckett Was Here geschrieben, wo ich dieses Tagebuch nochmal mit Fotos und das genauer recherchiert habe. Und das ist dann bei Hoffmann und Kamper erschienen, ja.
Wollen wir das Lügenspiel kurz einschieben?
Das Lügenspiel einführen.
Wenn du Lust hast.
Ja klar, können wir doch machen. Ich erzähle.
Also das Lügenspiel geht so. Du erzählst uns drei Geschichten. Davon sind zwei wahr und eine ist gelogen.
Die
und
kannst du ganz kurz pitchen sozusagen. Die
genau.
Nicht alle Ausführlichkeit.
Aber nein, nee.
Und ich Klaus dachte,
ich hätte jetzt 2 Stunden Zeit.
Wir versuchen stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer herauszubekommen, was ist die Lügengeschichte.
Also ich mache es jetzt mal vom Alter her so rückwärts. Ich war so Mitte 20 mit einem Freund in Italien. Wir sind am Strand, es ist schönes Wetter, so ein bisschen so, nicht gerade, egal. Wir schwimmen raus und unterhalten uns und ich sage plötzlich, du sag mal, das ist aber, wir sind aber ziemlich weit weg vom Strand. Wir müssen uns mal auf den Weg machen sozusagen. Wir sind umgekehrt, sind geschwommen wie verrückt und ich habe gemerkt, ich komme nicht gegen an, die Wellen kommen mir immer entgegen und ich ertrinke hier. Naja, und dann haben das Leute am Strand gesehen, die haben ein Boot genommen, die haben dann zerbrochen, das Boot, als sie damit ins Wasser gegangen sind und dann haben sie mir dann so einen Reifen zugeworfen und ich bin dann dadurch an Land gezogen und diesen Freund haben sie dann auch noch geholt und dann haben wir da am Strand gesessen und Traubenzucker gefuttert und haben versucht, wieder ins Leben zurückzukommen. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist, ich bin so 14, 15, ich war damals immer im Reitstall, ich habe morgens das Pferd aus dem Stall geholt, ich habe da immer mitgeholfen und dadurch konnte ich da auch mit reiten und wollte auf den Platz gehen und ich steige auf und der Zügel reißt und es knallt wahnsinnig und das Pferd haut ab. Und das war in so einer Siedlung im beschaulichen, schönen Blankenese, dieser kleine Reitstall. Und mein Pferd rast durch diese ganzen Vorgärten, wunderbar gehakten Vorgärten und ordentlich alles schön. Und das Pferd trappelt da durch und hinterlässt da auch seine Pferdeäpfel. Ich habe es dann zum Glück eingefasst, es war sehr lustig, Sonntagmorgen, so alles ruhig, klapper, 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 mein Pferd, ich da hinterher. Ich habe es dann irgendwie zu fassen gekriegt, bevor es auf die große Straße lief, habe es zurückgebracht und am nächsten Tag kam dann der Reitlehrer und weil ihm da so ein paar Nachbarn da so ein paar Pferdeäpfel aus dem Garten gebracht haben und gesagt, sag mal, was war denn mit deinem Pferd? So, dann kommt die dritte Geschichte, da bin ich sehr viel jünger. Mein Vater hat Geburtstag, wir sind 5 Kinder, wir wissen, dass er das gerne mag, wenn wir ihm das Lied Die Gedanken sind frei singen. Und er kommt ja immer sehr spät von der Vorstellung, also morgens schläft er auch entsprechend lange. Das heißt, also wenn wir so aus der Schule kommen, wacht er dann so langsam auf und wir stehen, beziehungsweise dann können wir es, ist es angemessen, das dann zu starten und nicht früher. Und dann stehen wir 5 da vor der Tür und singen unser Lied und er kommt raus und sagt, ach, meine Kinder, und hat Tränen in den Augen und findet das ganz wunderschön. Ja, das sind meine 3 Geschichten.
Ich fasse nochmal zusammen. Die erste Geschichte, das zerbrochene Boot, in dem du in Bella Italia bist, aber in Todesangst dann gerätst und beinahe ertrunken wärst und auch dein Freund, aber die Geschichte geht noch gut aus. Die nächste Geschichte heißt der zerrissene Zügel. Ist dem Pferd, deinem Pferd, sind die Zügel gerissen und es ist abgehauen und hat auf den Wiesen in Blankenese in den Vorgärten die Pferdeäpfel hinterlassen. Das dritte Lied, die zerrissenen Gedanken, denn ihr, 4, 5 Geschwister, 5 Kinder insgesamt, habt dem Vater zum Geburtstag sein Lieblingslied gesungen, die Gedanken sind frei und er hatte vor Rührung Tränen in den Augen. Welche dieser Geschichte?
Ist die Lügengeschichte.
Ist die Lügengeschichte.
Ja,
Die erste Geschichte mit Bella Italia, wie alt warst du da ungefähr?
So Ende 20. Bei der anderen bin ich 14 und bei der ersten bin ich so 5, 6.
Das Schlimme ist ja, dass Schriftstellerinnen gute Lügnerinnen sind. Ja. Damit haben wir ja reichlich Erfahrung gesammelt. Von daher müssen wir auf alle Gesten natürlich achten und auf die Änderung der Klangfarbe. Judith, damit habe ich all meine ganzen Geheimnisse eigentlich schon enthüllt, wie ich immer auf die Lösung komme, auf die richtige. Aber ja.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Hast du ein Grundgefühl schon?
Mein Grundgefühl ist da, dadurch, dass du so vorher von deinem Vater erzählt hast und auch das etwas distanzierte Verhältnis, obwohl du ihn sehr geliebt hast, dann passt das eigentlich auch wieder nicht. Würde ich fast sagen, es stimmt nicht, dass er Tränen vor Rührung hatte. Aber obwohl, jetzt wenn ich so sage.
Er ist Schauspieler.
Ja, du Schriftstellerin.
Ja, also sagen wir mal, Roswitha ist eine Schriftstellerin mit Schauspieltalent, vermutlich. Und jedenfalls einem Entertainment-Talent, das haben wir ja auch schon erlebt. Aber ich würde dir...
Hast du tatsächlich einen Anker, wo du sagst, Judith, kommt dir was verdächtig vor? Jetzt sag's halt richtig,
Mensch. Ich gebe es nicht gern zu, Judith, aber ich würde dir in diesem Fall ausnahmsweise mal recht geben. Das war auch meine Tendenz, wo ich dachte, diese Familienidylle ist fast zu schön, um wahr zu sein. Schauspieler, berühmter Schauspieler hin oder her. Aber da hast du mir ein bisschen aus der Seele gesprochen. Mhm. Was selten genug vorkommt bei dem Lügenspiel.
Mhm, weil ich ja meistens gewinne.
Also ich würde mich dazu durchringen können, wenn du dich auch für die dritte Geschichte entscheidest, einen gemeinsamen Tipp mit dir abzugeben.
Einen gemeinsamen Tipp.
Was ungewöhnlich ist für uns.
Okay.
Sollen wir das machen? Sollen wir es riskieren?
Ja, wir sagen, die Geschichte 3 ist die Lügengeschichte.
Und ihr habt recht.
Aber ist es zum Teil richtig? Habt ihr ihm schon was gesungen, so zu Weihnachten oder zum Geburtstag?
Nein. Wir haben immer, wenn wir Geburtstag hatten, wurde immer derjenige geweckt mit so einem Kuchen und dann gab es ich weiß gar nicht mehr, was wir gesungen haben.
Achso, das habt ihr umeinander gemacht, wenn jemand
umeinander, so. Genau. Mein Vater war ja gar nicht da. Also ich meine, gut, deshalb habe ich gesagt, ich war da 5, 4, 5, 6, da war er natürlich noch da. Aber sowas hätte es nie gegeben.
Aber
es
ist eine schöne Geschichte.
Ja, es ist eine schöne Geschichte. Weil er konnte gerne und gut schnell weinen.
Auf der Bühne
konnte er das. Ja, und auch sonst so unterm Tannenbaum und beim Singen und so. Ja, so
unterm Tannenbaum?
Ach ja, so, und in der Familie überhaupt. So, das war dann irgendwie so, das hat ihm schon immer irgendwie Schluchz, jetzt bin ich in der Familie.
Das hat ihn wirklich bewegt, meinst du dann?
Ja, er hat um sich geweint. Ich werde nie schlau aus diesem Mann. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß nie, was bei Schauspielern, ich bin mit einigen befreundet, die nicht so sind, aber sonst, ich misstraue den Schauspielern.
Aber das heißt im Umkehrschluss, nur um das nochmal klar zu machen, die Italien-Geschichte stimmt also, das mit dem Boot ist eben also logischerweise wirklich passiert.
Ja, Heieiei. Das war an Goethes Geburtstag, 28. August.
Ja, in an welchem Ort, weißt du das noch?
Ja, das habe ich überlegt, Ronchi hieß der Ort. Das okay. ist oben
an der links, Adria.
An ganz ziemlich weit oben, da wo diese Carrara-Dings da sind.
Wollen wir zum Ausgleich, wo wir jetzt so viel über deinen Vater gesprochen haben, doch nochmal über deine großartige Mutter sprechen, über die du ja auch ein Buch geschrieben hast.
Ein großartiges Buch über deine Mutter Benita Quadflieg. Es ist die Geschichte, wie du praktisch von der Demenz deiner Mutter erfährst und diese Mutter dann, deine Mutter 9 Monate begleitest und von dem du dann am Schluss sagst, das klingt vielleicht komisch, aber es waren wunderbare 9 Monate bis zu ihrem Tod. Und das hat mich, dieses Buch hat mich wirklich sehr berührt.
Okay. Mich auch.
Ich fand es auch ganz erstaunlich, wie die Geschichte deiner Mutter im Prinzip, ja, ich hätte erwartet, dass es in dem Buch viel über den Lebenslauf deiner Mutter geht, eine wahnsinnig tatkräftige Frau, die Heilpädagogin war, und ein Haus gegründet hat, das es heute noch gibt, das Haus Mignon in Hamburg. Das kümmert sich um die Frühförderung behinderter Kinder, dass die eben ins Leben kommen und auch gefördert werden, was man, glaube ich, heutzutage immer noch sehr, sehr vernachlässigt, nach meinem Empfinden. Und das spielt ja so die Nebenrolle, sondern du begegnest deine Mutter mit diesem Respekt und wie mit einer, ich fand es fast wie mit einer Kamera beobachtend, ohne verletzend zu sein, ihren Tod und auch mit einer Komik beobachtest.
Ja, danke schön. Es war eben auch wahnsinnig komisch. Also, ja gut, ich meine, das ist jetzt lustig, wirklich. Ihr sagt über den Vater, jetzt sprechen wir über die Mutter. Manche, wenn ich Veranstaltungen mache, wird moderiert, ich schreibe immer über die Familie. Also ich habe 20 Bücher geschrieben, 4 davon kümmern sich irgendwie um diese Figuren aus dieser Familie. Also es ist noch nicht der Überhang, aber egal. Diese 9 Monate, das war wirklich eine erstaunliche Zeit, weil sie in dem Sinne auch gar nicht dement war, sondern sie hatte wahrscheinlich ein Delir, wie mir eine Ärztin dann erklärt hat. Sie hat vielleicht zu wenig getrunken oder ihre Medikamente nicht richtig genommen. Sie war 93 damals schon, ich meine, muss man sagen. Und wenn jemand so alt wird, denkt man ja immer, der oder die lebt immer weiter. Die ist einfach da. Und die ist auch, mit der kannst du auch reden und die tüdelt nicht rum und die ist immer so, wie sie immer ist. Und das war ein langer Prozess, das zu kapieren, dass die jetzt wirklich auf einer anderen Spur fährt.
Weil sie langsam...
Ja, das ging ja ganz plötzlich. Also da war ich ja gar nicht in Hamburg. Das Buch beginnt in Marrakesch, wo ich diesen Anruf bekomme, da im Zug. Und das war auch toll, dass das dort passierte, weil wenn ich das damals lebte ich ja hauptsächlich in Freiburg, wenn das in diesem gemütlichen Freiburg passiert wäre, in diesem beschaulichen, alles heile Welt, dann wäre das viel schlimmer gewesen. Aber wenn mir die da sagen, die am Telefon, also die da von der Residenz, wo sie gelebt hat, die sitzt im Keller und der Teufel kommt aus der Fußleiste oder was weiß ich, da habe ich gedacht, jo, hier die um mich herum, die sind ja auch alle komisch, warum? Lass sie doch. Warum soll sie denn jetzt nicht mal so sein? Vielleicht macht ihr das auch Spaß.
Also welches Ausmaß das hatte, hattest du erst noch gar nicht?
Nein, gar nicht. Und das haben mein Neffe und seine Frau, die haben sie dann ja sehr betreut, die waren ganz, ganz rührend immer vor Ort. Und ich bin dann ja auch, habe dann die Reise ja auch abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich muss da jetzt irgendwie hin, ich muss da wissen, was da los ist. Und dann war sie auch erst kurz im Krankenhaus, aber dann von dort aus konnte sie eben nicht in diese Residenz zurück, sondern wir haben dann wie verrückt versucht, so einen Platz zu finden in einer betreuten Wohnsituation. Und das haben wir auch gefunden, so ein kleines Heim, wo nur, ich glaube, 10 Plätze waren. Und das war wahnsinnig, weil sie war diese 9 Monate mit einer Frau zusammen, die aus einer Narkose etwas versetzt aufgewacht war, oder wie soll man sagen. Und die beiden, die haben nie miteinander gesprochen. Die eine guckte in die Richtung, die andere in die andere Richtung und das war so wie so ein Shakespeare-Drama. Das ist die beiden da in diesem Zimmer, auch was die dann für Sätze gesagt haben, aber die haben sich nie aufeinander bezogen. Das war komplett, komplett verrückt. Und als meine Mutter starb, als so dieser Sterbeprozess dann so immer mehr war, so den letzten Abend, da sagte die andere dann immer, wo kommen denn all diese Leute her? Und was ist denn hier los? Und die sind ja alle, und gehören die denn zu mir? Und so, also die hat auch so, wer weiß, wer was sieht oder was es gibt. Ich halte ja vieles für möglich, jenseits von dem, was wir mit unseren Augen sehen können. Also da hat sich einiges abgespielt. Und meine Mutter war, du hast es erwähnt, sie war Heilpädagogin, also Medizinerin vom Studium her. Und das hat sie ja nach der Scheidung, war es zu spät, das weiterzumachen. Dann hat sie eben eine Ausbildung in Heilpädagogik gemacht. Und dann, sie hat an sich selber Veränderungen bemerkt und hat angefangen, sich selber zu therapieren.
Ab wann vor ihrem Tod?
Also innerhalb dieser 9 Monate. Also sie nannte sich ja auch Frau Anders.
Relativ am Anfang schon, ne?
Sehr schnell.
Ja.
Ja, also das kippte sie, die kippte einfach wirklich so oder so ein paar Tage und dann war das erst so auch ein bisschen, wie würde man das sagen, manisch. Also sie war außer sich und konnte gar nicht irgendwie zur Ruhe kommen, aber als das dann alles so sich langsam wieder gesetzt hatte, da war aber dieser Bruch passiert. Und dann hat sie gemerkt, sie ist jemand anders.
Sie ist ja als Gräfin zur Welt gekommen, also hat...
In Schweden?
Ja. Genau, und ja. Ist aber ja doch in einem reichen Haushalt auch aufgewachsen, weil es kommen ja kleine Bezüge, weil sie dann quasi die Pfleger wie Angestellte behandelt, also ein bisschen... schlägt ihre Vergangenheit ja durch.
Ja, genau. Das, was vorher sozusagen durch eine gute Erziehung gedeckelt war, dass man alle Menschen anständig behandelt, also gleich behandelt, kam das dann so ein bisschen raus. Und ich hatte so das Gefühl, sie war froh, jetzt mal so diese Etikette los zu sein und diese Fassade. Also ich meine, das ist jetzt für mich lange her, dass ich das Buch geschrieben habe, aber ihr erinnert mich jetzt etwas plötzlich daran. Aber es war schon, also sie hat auch nicht mit den anderen Menschen zusammen gegessen. Sie wollte in ihrem Zimmer essen, in ihrem Bistro. Dann hat sie so ihre Kommode aufgezogen, die Schublade, das war dann ihr Bistro und hat sie dann da gegessen. Und sie sagte immer sonderliche und auch witzige Sachen und ich habe dann angefangen, das aufzuschreiben, sonst hätte ich das mir ja nie merken können. Und dann hat sie das gemerkt und dann hat sie so geguckt und hat gesagt, hast du das? Und das fand sie dann irgendwie spannend, dass ich das alles aufgeschrieben habe.
Oh je. Ja, also. Und war ihr klar, dass du darüber ein Buch schreiben wirst?
Nein, also ich meine, das ist mein Job. Also meine Schwägerin hat mal gesagt, mit dir kann man ja nicht mal mehr auf eine Beerdigung gehen, du schreibst ja alles auf. Aber das war ja keine Logik so bei ihr mehr, sondern das war dann so in dem Moment. Sie hat das einfach gemerkt und hat gesagt, ach so, hast du das alles? Ja, ich habe alles, gut. Und zum Schluss war ja auch die ganze Welt anwesend, es waren ja irgendwelche Sender, die da mit ihr sprachen und sollte noch ganz viel gesendet werden und dann oder noch Leute kommen, dann bin ich einfach rausgegangen, habe ich gesagt, ich guck mal nach. Oje. Und dann bin ich wieder reingekommen, habe gesagt, du, das ist alles gut, heute Abend kommt keiner mehr, ist alles gut, da kommt auch nichts. Und dann war sie auch ruhig. Also man muss darauf eingehen, wenn man widerspricht, das hat gar keinen Sinn. Weil, wie komme ich dazu? Ich kenne diese Wirklichkeit nicht. Ich kann die nur respektieren und muss damit irgendwie so ein bisschen jonglieren. Und das war wirklich es war eine spannende Zeit insofern, dass so ein Mensch sich so verändern kann und aber noch am Leben ist. Also was ist das so, weil diese Ärztin sagte mir, Delir ist eigentlich so, entweder kommen die Leute schnell wieder zurück in ihren Normalzustand oder sie sterben schnell. Und bei ihr hat es ja immerhin wirklich 9 Monate, ich habe das dann auch gesagt, du, ist jetzt 9 Monate her, das ist ja wie eine Geburt, sagt sie dann. Ja, sage ich, es genau so, wo du noch wohl hingehst. Wir haben ja auch immer zusammen, also Spaß gemacht. Und auf ihre Weise ist sie ja auch darauf noch eingegangen, selbst gleichwohl die Logik eine komplett andere war. Ja, das war, möchte die Zeit nicht missen. Und mein Neffe, der war auch ganz toll, der sagte, ich möchte hier alles mitbekommen. Ich möchte hier keinen Tag wegbleiben.
Ah ja. Sollen wir nochmal allgemein über das Schreiben vielleicht reden? Du sagtest ja schon, du hast, oder möchtest du noch?
Ja, nee, übers Schreiben.
Übers Schreiben zum Beispiel.
Wie schreibst du? Also, wie ist so dein Tagesablauf, wenn du schreibst?
Also, jetzt bei dem letzten Buch habe ich wirklich von morgens bis nachts gearbeitet. Das war zum Schluss manchmal ein bisschen grenzwertig, auch von der im Verhältnis zu dem Alter, was ich habe, war das dann irgendwie, da so 12, 13 Stunden am Computer zu sitzen, war dann manchmal ein bisschen.
Also das Buch über deinen Vater.
Das letzte jetzt. Also das war natürlich auch noch mit so, naja gut, das war dann schon die Endphase auch mit der Lektorin, die war in Leipzig, hatte eine ganz tolle Lektorin, die dann auch diesen ganzen Apparat Namensregister und Literatur und so weiter. Aber das hat ja nichts mit Schreiben zu tun. Das ist einfach sozusagen es ist ja ein Sachbuch, das gut zu Ende zu führen. Ja.
Und, ein literarisches Sachbuch.
Ein literarisches Sachbuch, genau. Und nein, wie schreibe ich? Also ich fand, wenn es, früher habe ich angefangen, habe ich mit der Hand geschrieben, dann habe ich das abgetippt.
Mit Füller oder?
Mit Füller. Aha. Ach so, na ja, der Einbuch, das war der Tod meines Bruders. Ja, den habe ich mit Füller geschrieben. Dann hatte ich ein Buch geschrieben, bis dann, da war ich, das ist entstanden, als ich eigentlich noch in der Reha war, nach einer Bandscheibenoperation. Und da kann ich immer am Manuskript sehen, wann ich am Tisch gesessen habe mit Füller. Und dann habe ich im Bett gelegen und die Knie hoch und habe ich mit Bleistift geschrieben, weil der Füller ja nicht ging. Also das kann ich am Manuskript genau sehen, wie lange ich sitzen konnte. Oder?
Aber was bedeutet das Schreiben an sich für dich? Du hast ja, wie du ja sagtest, doch ein ganz großes Öffre inzwischen,
die ja, 20 Bücher.
Das Schreiben, also durch dieses Buch, Der Tod meines Bruders, da habe ich gemerkt, dass ich einfach in diesem Worte finden, kleine Form aus 50 Worten, das Richtige rauszusuchen, was jetzt wirklich die Situation meint und nicht drumherum lange Beschreibungen zu machen oder so. Und ich bin auch durch Beckett versaut, schweigen, besser schweigen. Also ich meine, man muss sich reduzieren. Dieses letzte ist ein bisschen dick geworden, weil das einfach so viel Stoff war. Nein, aber das, habe ich gemerkt, dass ich genauer denke, wenn ich schreibe, als wenn man was erzählt. Dann ist das so hindert und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und das hat mich fasziniert als Prozess. Mhm. Dieses,
auch das Redigieren.
Dieser Denkprozess. Ja, das erstmal nur einfach dieses Finden der, wie ist eine Situation wirklich, wie du so jetzt beschreiben möchtest? Wie ist dieser Tisch hier? Wie würde ich das beschreiben? Dass das wirklich stimmt. Und das hat mich einfach so infiziert, muss ich sagen, dass ich dann weitergemacht habe. Dann habe ich das zweite Buch geschrieben und so weiter. Und das hat mich also einfach nicht mehr losgelassen, dieser Schreibprozess, der natürlich dann auch später in Strecken sehr mühsam war. Und dann hat man so Glücksphasen, wo man in so einem Flow ist, dass es wirklich, dass man nichts anderes will und nur schreiben und es auch unglaublich schön ist zu schreiben. Also dieser Zustand in diesem Wörter und Sätze finden, das kann sehr schön sein. Dann jetzt schreibe ich natürlich schon lange am Computer, dann mache ich den abends zu und gehe ins Bett und morgens komme ich hin und denke, ha, wie schön, nee, alles scheiße. Und dann fängst du wieder von vorne an. Also immer dieses Überarbeiten und dann vielleicht 2 neue Seiten oder 3 neue Seiten schreiben. Aber ich habe nie, wenn ich geschrieben habe, da weitergeschrieben, wo ich am letzten Tag aufgehört habe, sondern ich habe immer wieder erstmal
2 Schritte vor.
Immer wieder von vorne.
2 Schritte zurück.
Je länger das Ding wurde das natürlich entsprechend auch immer dann lang. Dann hat man vielleicht nur die Hälfte gelesen, aber es war immer wieder das Ganze durchgehen. Das Ganze ist ja auch eine rhythmische Sache. Ich lese das dann zum Teil auch laut und es muss ja auch von dem Rhythmus her stimmen und so. Also das ist so eine.
Und ist dir die Form eigentlich relativ schnell klar? Also jetzt bei deinem letzten Buch, dass du Tagebuch plus praktisch in Dialogform deinem Vater antwortest oder ihn fragst mit du oder?
Nee, das habe ich glaube ich schon beschrieben.
Probierst du das aus?
Das war ein langer Prozess. Also das hat viele Fassungen gehabt, bis ich dieses gefunden habe, mit ihm zu sprechen.
Und das probierst du aus, die verschiedenen Formen,
ja, das hat viele,
Erzählperspektiven?
Viele, ja, das hat einige Manuskripte so gegeben, natürlich nicht voll durchgeschrieben, das ist ja klar, sondern so erstmal auch, ich meine, gut, hier hatte jetzt mal das Tagebuch, es war ja etwas vorhanden, mit dem ich umgehe, das ist ja sonst nicht.
Ja.
Ne? Sonst schreibe ich ins Blaue da, in entweder eine fiktive Geschichte oder eine Recherche. Ich habe diese erste Recherche war Requiem für Jakob, da bin ich einem deutsch-französischen Juden durch 7 Länder nachgereist. Und das war eine wahnsinnige Geschichte. Daran bin ich überhaupt aufgewacht für Geschichte, für
historische
Zusammenhänge. Vorher, da bin ich auch aus meiner Werkstatt so langsam raus. Mhm. Vorher war ich ja da in meiner beschaulichen Werkstatt und habe da meine fiktiven Geschichten erfunden. Das hat ja noch nichts mit der Welt zu tun.
Und schreibst du jeden Tag? Ist das wichtig?
Ja, also im Moment nicht, weil dieses Buch hat mich jetzt auf andere Weise immer noch beschäftigt mit anderen Fassungen und ich will daraus raus ein Theaterstück machen, also andere Strichfassungen.
Ein Theaterstück?
Ich möchte daraus ein Theaterstück machen mit einem Autor und Regisseur zusammen, dem Tusan Mogul. Und wir haben auch ein Exposé schon geschrieben und ich hoffe, dass wir damit landen irgendwo.
Ist ja auch das nicht dein erstes Theaterstück?
Nein, das ist, aber bei diesem Buch habe ich das eigentlich ziemlich schnell gedacht.
Ich kann mir das gut vorstellen, weil man dann eben wirklich die Figur deines Vaters ja im wahrsten Sinne des Wortes wirklich verkörpert durch einen Schauspieler ja nochmal. Er würde nochmal anders.
Gut, also darüber will ich jetzt noch gar nicht sagen, über das Konzept, weil das noch zu sehr in den Anfang steckt. Aber dieses Bis dann ist ein Theaterstück draus geworden aus aus dem Königssohn ist ein Hörspiel geworden. Also müsste ich jetzt ein bisschen, ja, der Glückliche ist ein Hörspiel draus geworden. Also ich habe das dann immer versucht, nochmal in andere Formen zu bringen, wo dann die Aufgabenstellung nochmal eine andere Konstellation ist, das zu machen, ob man es eben hört oder sieht. Das macht auch Spaß. Also das hat mich auch fasziniert, ja.
Mich würde interessieren, bist du neben der Schreiberei auch weiterhin noch irgendwie in der bildenden Kunst tätig?
Überhaupt nicht. Das ist alles abgeschafft. Ich habe mit der linken Hand gezeichnet und schreiben tue ich rechts. Also die linke Hand ist...
Nein, du bist praktisch beidseitig.
Ja, ich kann auch mit beiden Händen schreiben, aber das sieht nicht schön aus.
Dann wärst du doppelt so schnell.
Ja. Oben die eine Hand schreibt was anderes als die andere. Das wäre natürlich noch KI-mäßig. Ne?
Für die nächsten 20 Bücher ist gesorgt.
Ja, also nein. Das ist also.
Aber was ich vielleicht noch mal kurz sagen muss, ich glaube, in jedem deutschen Haushalt ist das Buch Die unendliche Geschichte, die von dir illustriert ist. Ich glaube, das...
Meine unendliche Rente, ja. Das ist ganz schön, das Buch, dass ich das gemacht habe mit Michael Ende auch. An dem Buch habe ich auch wirklich viel Geld verdient im Verhältnis zu.
Weil es eine hohe Auflage gab.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja überall hin in alle Sprachen übersetzt worden.
Und war das in anderen, das habe ich mich immer gefragt als Kind, weil ich war ja wahnsinnig fasziniert von der Geschichte, aber auch von der Machart des Buches, ja. Weil es eben in verschiedenen Farben gedruckt ist. Und das war für mich, das kannte ich nur aus dem Asterix, aus dem Comic. Und da war es wirklich, die verschiedenen Erzählperspektiven hatten verschiedene Farben und das hat für mich total Sinn gemacht.
Ja, man versteht das als
Kind. Ja, man versteht das und, es, ja, und ich weiß, dass ich dadurch Freunde, die nicht gern lesen wollten, zum Lesen gebracht habe. Ich habe gesagt, schaut euch mal dieses Buch an.
Ich dachte, du wärst noch gar nicht auf der Welt gewesen.
Das ist ja ein Klassiker.
Das ist ja ein Klassiker.
Und das kommt so jetzt immer mal wieder auf mich zu. Ich hatte das komplett vergessen, weil das eben so eine ganz andere Welt war. Ich hatte ja vorher 3 Bilderbücher mit Michael Ende gemacht, so richtige Kinderbilderbücher. Und dann hat er mich also im Urachhaus Verlag, er war ja so anthroposophisch auch orientiert und da hatte er für die da 2 Texte zur Verfügung gestellt und dann nahm er mich mit zu Thienemann.
Wie hast du ihn kennengelernt?
Ich habe den erst durch das, also persönlich erst bei der unendlichen Geschichte kennengelernt. Sehr spät. Das war damals alles, der lebte in Rom. Ah, ja. Und ich meine, Handy und WhatsApp und Telefon, also E-Mail gab es alles nicht. Und das waren lange Briefe von ihm mit der Hand, also mit getippt. Und das dauerte ja immer alles sehr lange. Und ja, das war eine schöne 1,5 Jahre Arbeit. Und eine, ja, wie gesagt, wenn eine Mail von Thienemann kommt, bin ich immer höchst erfreut. Weil ich meine, die haben mich ja in 2000 wegrationalisiert, da wollten die das irgendwie nicht mehr bezahlen und ja, dann gab es wieder Verlegerwechsel oder was weiß ich, dann haben sie so Retro-Ausgaben gemacht, also auch kommentiert von dem Roman Hocke, seinem Erben und dann gab es jetzt im letzten Winter, also vor 24 gab es nochmal eine begrenzte Auflage wieder mit meinen Bildern. Also es kommt immer wieder, weil das immer offensichtlich immer noch wieder verlangt wird.
Ja, weil es einfach toll ist.
Ja, es ist überhaupt nicht meine Literatur. Fantasy ist nicht. Aha. Und die Bilder sind auch überhaupt nicht mehr meine, aber sie passen eben, ich meine, sie sind 78 gemacht und das ist diese Geschichte und ich habe versucht, mich darauf
zu beziehen. Ja, und wie gesagt, die 2 Farben.
Ja, das war sehr schwierig, das bei den geizigen Schwaben durchzusetzen. Die kannten ja nur schwarz auf Löschpapier. Das war, aber zum Glück war Michael Ende, ich hatte die Idee. Der war von Anfang an auf meiner Seite und dadurch konnte ich das durchsetzen. Das war ziemlich hart, ja.
Das können wir als Schlusswort gelten lassen. Dann vielen Dank, Roswitha Quadlik.
Ja, danke euch für das Interesse.
So, das war unser launiges, lebhaftes Gespräch mit Roswitha Quadlik an unserem Küchentisch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört euch auch die nächsten Folgen an und gebt uns fleißig gute Sternebewertungen bei den diversen Plattformen.
Das wird uns wirklich helfen. Das ist eine Unterstützung, die wir brauchen.
Genau, und ansonsten sind wir auch für Vorschläge offen natürlich. Ihr findet uns bei Instagram, Facebook und auch LinkedIn. Da kann man noch ganz einfach Kontakt zu uns aufnehmen und gerne Wünsche äußern für Gäste. Und wir möchten auch nochmal auf die Plattform literaturpodcasts.de hinweisen, die also unabhängige Literaturpodcasts wie unseren vorstellt und davon schon 50 versammelt hat.